Inforadio Podcast.
Die Debatte um das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz kochte in dieser Woche nochmal richtig hoch. Unionsgeführte Bundesländer hatten gedroht, keine Polizeikräfte mehr nach Berlin zu schicken, wenn Verstärkung in der Hauptstadt gebraucht wird. Diese Weigerung ist jetzt vorerst vom Tisch. Das ist eins unserer Themen in unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen dazu, ich bin Ute Schumacher. Das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz hat, seit es vor rund 2 Wochen beschlossen wurde, für viele heftige Diskussionen gesorgt. Antidiskriminierungsverbände halten es für längst überfällig. Die Gewerkschaft der Polizei geht weiter auf die Barrikaden und sieht die Beamten unter Generalverdacht gestellt. Unterstützt wird die Gewerkschaft von den CDU-Innenministern verschiedener Bundesländer und vom Bundesinnenminister, der ja bekanntlich der CSU angehört. Die Drohung Richtung Berlin lautete, man werde keine Polizei mehr zur Unterstützung in die Hauptstadt schicken, wenn Berlin bei Großereignissen Hilfe braucht. Bei der Innenministerkonferenz konnte dieser Streit jetzt vorerst beigelegt werden. Birgit Radatz berichtet.
Wie hitzig bei der Innenministerkonferenz über das Berliner Antidiskriminierungsgesetz debattiert wurde, ist zwar nicht bekannt. Innensenator Andreas Geisel machte nach der Besprechung aber auf jeden Fall einen zufriedenen Eindruck. Denn auch wenn Bundesländer wie Bayern, NRW oder Mecklenburg-Vorpommern androhten, keine Beamtinnen und Beamten mehr nach Berlin zu schicken, sprachen sich schon im Vorfeld andere weiterhin dafür aus, so Geisel.
Die Zusage habe ich von den SPD-geführten Bundesländern bzw. von den Bundesländern, in denen es SPD-Innenminister gibt. Und auch von Seiten der CDU gibt es ja einige Länder, Sachsen-Anhalt beispielsweise und Schleswig-Holstein, die das jetzt schon sagen. Und den anderen schreibe ich einen Brief und teile nochmal die Rechtslage mit, so wie sie im Gesetz steht, und dann ist das unproblematisch.
So unproblematisch ist es tatsächlich nicht. Manche Länder fürchten, dass mit dem Berliner Gesetz einzelne Beamtinnen und Beamten persönlich haftbar gemacht werden können, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Innensenator Geisel verweist auf den Gesetzestext. Da stünde eindeutig drin, dass das Land Berlin dann hafte. Katrin Schönberg vom Richterbund Berlin.
Nach meinem Verständnis ist die Sache nicht so eindeutig, da es die Regelung in Paragraph 839 BGB gibt.
Im Paragraphen 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches heißt es, dass ein Beamter einen Schaden zu ersetzen hat, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Verhält sich ein Beamter also demnach offen rassistisch, könnte er auch persönlich haftbar gemacht werden. Die Gewerkschaft der Polizei befürchtet außerdem, dass die Polizisten, denen ein Vorwurf gemacht wird, wohl häufiger zur Klärung beitragen müssen, also eigentlich immer persönlich damit belastet werden. Eine anstehende Beförderung zum Beispiel müsste bei einem disziplinarischen Verfahren dann ausgesetzt werden. Dazu muss es jedoch nicht immer kommen, glaubt Katrin Schönberg.
Das Gesetz sieht aber zugleich auch vor, dass es eine Ombudsstelle gibt, die offensichtlich dazu zuständig ist, eine gütliche Beilegung der Problematik zu erreichen.
Solange jedoch keine Ausführungsverordnung für das Gesetz vorliegt, gibt sich auch das Nachbarland Brandenburg verhalten. Der dortige Innenminister Michael Stübgen ruderte gestern nach dem ersten Tag der Innenministerkonferenz teilweise zurück. Er wolle nun doch vorerst Polizistinnen und Polizisten nach Berlin schicken.
Das ist ein Teil der sogenannten Bundestreue, an die fühle ich mich gebunden. Wir haben gerade, was die enge Verflechtung Berlin-Brandenburg betrifft, mehrere Staatsverträge, die auch die Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung der Polizeien regelt. Das heißt, das will ich alles erfüllen. Auf der anderen Seite muss ich auch meine Dienstherrenpflicht gegenüber den Brandenburger Polizistinnen und Polizisten erfüllen.
Er warte nun auf den Brief von Berlins Innensenator Geisel und hoffe, darin eine belastbare Aussage zu der Rechtslage zu finden. Was die Unterstützung der Bundespolizei, zum Beispiel bei Demonstrationen angeht, will sich Geisel nächste Woche mit dem Bundesinnenminister treffen.
In Brandenburg ist es seit dieser Woche erlaubt, sich mit mehr als 10 Leuten zu treffen. Die Regierung hat die Kontaktbeschränkungen schon in der vergangenen Woche aufgehoben und noch einiges mehr erleichtert. In Berlin ist es noch nicht so weit, aber immerhin wird diskutiert darüber, was erleichtert werden soll. Ab nächster Woche könnte es dann gelten, jedenfalls dann, wenn sich der Senat darauf nächsten Dienstag einigen kann. Worüber da im Einzelnen nachgedacht wird, darüber will ich reden mit meinem Kollegen Sebastian Schöbel. Hallo.
Ja, hallo, grüß dich.
Die Kontaktbeschränkung will die rot-rot-grüne Koalition auch aufheben und einiges mehr erleichtern. Was ist im Einzelnen gedacht?
Ja, das Wichtigste sind bestimmt die Kontaktbeschränkungen. Die sollen nämlich wegfallen. Das heißt, man kann sich wieder mit mehr als nur einem anderen Haushalt treffen. Außerdem soll es ein paar Präzisierungen auch bei der Anwesenheitsdokumentation geben. Das heißt, das sind diese Listen, die man führen muss, wenn irgendwo Teilnehmer bei einer kleinen Veranstaltung sind, dass man hinterher die Kontakte auch nachvollziehen kann bei einer möglichen Infektion. Auch das soll ein bisschen leichter gemacht werden. Und es soll Lockerungen für den Einzelhandel geben. Bisher müssen da ja 20 Quadratmeter Mindestfläche pro Person vorgehalten werden. Das soll künftig nur noch bei 10 Quadratmetern Mindestfläche liegen. Das heißt, es können einfach mehr Leute gleichzeitig in ein Geschäft. Und das gilt dann aber auch für Gaststätten, Sport- und Fitnessstudios. Und man will bei den Veranstaltungsgrößen im Innenbereich stufenweise immer mehr Menschen zulassen. Erstmal nur bis zu 300 Personen bei Veranstaltungen drinnen. Und dann bis zum Oktober sollen das bis zu 1.000 Personen werden. Und Versammlungen von Religionsgemeinschaften zum Beispiel, aber auch politische Veranstaltungen wie eben Parlamentssitzungen, die sind weiter etwas privilegiert, da sind mehr Leute zulässig.
Diese Erleichterungen gelten ja aber nicht für alle Bereiche. Ne? Es gibt auch Bereiche, da lockert sich weiter nichts voraussichtlich. Welche sind das?
Also Großveranstaltungen bleiben weiterhin verboten und zwar bis zum 31. Oktober. Das ist also nochmal verlängert worden. Und natürlich gelten auch die Auflagen für zum Beispiel das Prostitutionsgewerbe. Auch da darf bisher noch nicht gearbeitet werden. Das heißt, es gibt immer noch Bereiche, in denen nicht normal gearbeitet werden kann. Und das setzt natürlich gerade diese Branche ziemlich unter Druck.
Kommen wir nochmal zurück zum Aufheben der Kontaktbeschränkungen. Viele verstehen das ja so, dass die Abstandsregeln aufgehoben werden. Aber das ist ja ganz ausdrücklich nicht gemeint. 1,50 Meter Abstand gilt weiter, egal was gelockert wird. Und da, wo es schwer ist, diesen Abstand einzuhalten, in Geschäften, in Bus und Bahn, gilt auch weiter die Maskenpflicht. Weil die aber nicht mehr von allen so ernst genommen wird, diskutiert die Koalition nun seit einiger Zeit darüber, Verstöße mit einem Bußgeld zu belegen. Wie verlaufen da die Argumentationslinien aktuell in der Koalition und in der Opposition?
Ja, die SPD ist ganz klar für dieses Bußgeld und zwar haben sich unter anderem Innensenator Geisel bereits dazu geäußert. Der hat ganz klar gesagt, aus den Bezirken hört er von den Ordnungsbehörden zum Beispiel oder auch von der Polizei, dass die gar nicht wissen, wie sie diese Maskenpflicht sonst durchsetzen sollen, wenn es kein Bußgeld gibt. Das Gleiche hat auch Gesundheitssenatorin Kaleitschi gesagt und auch der regierende Bürgermeister hat gesagt, wenn die Leute sich nicht an die Regeln halten, die bisher noch freiwillig sind, eben gerade bei der Maskenpflicht, dann muss man da tatsächlich über ein Bußgeld nachdenken. Die Linken und die Grünen in der Koalition sind da bisher eher verhalten bzw. dagegen oder haben zumindest Bedenken, einerseits, weil dieses Bußgeld natürlich auch durchgesetzt werden muss, denn wenn das Bußgeld gilt, aber es wird nicht durchgesetzt, dann bringt das ja auch nichts und weil es manche auch ein bisschen zu drakonisch finden, aber gerade aus den Bezirken, wo zum Beispiel auch die Grünen mitregieren, zum Beispiel auch in Friedrichshain-Kreuzberg, die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann ist da sehr lautstark für ein Bußgeld und setzt damit natürlich auch die Grünen auf Landesebene unter Druck, die sagt, ohne dieses Bußgeld können wir diese Maskenpflicht nicht durchsetzen und da sitzt ihr bestimmt auch noch der Schreck von dieser missglückten Rave-Demo mit den Booten auf dem Landwehrkanal im Nacken, denn da ist natürlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte.
Und die Opposition ist ja auch eher für ein Bußgeld in dieser Sache. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das kommt, wenn der Senat an diesem Dienstag die möglichen Lockerungen beschließt?
Ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich, einfach auch, weil die Infektionszahlen genau dieses Szenario jetzt beschreiben, wovor der Senat immer Angst gehabt hat, nämlich, dass die Zahlen wieder steigen, dass man möglicherweise einer zweiten Welle ins Auge blickt. Wir haben diese Woche allein mehr als doppelt so viele Infizierte wie noch vergangene Woche. Und das ist genau die Situation, die man ja vermeiden möchte. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass man zumindest die Maskenpflicht dann auch mit einem Bußgeld unterfüttert, einfach weil man diese Maskenpflicht sonst nicht offenbar nicht durchgesetzt bekommt.
Einschätzungen von Sebastian Schöbel waren das. Vielen Dank. Sie hören Landespolitik, den Wochenrückblick auf die wichtigsten politischen Ereignisse in der Region. Und da schauen wir jetzt nach Brandenburg. Das Land will dafür sorgen, eine Zukunftstechnologie bei sich anzusiedeln. Es geht um Wasserstoff, der für die Energiewirtschaft voraussichtlich immer wichtiger wird. Denn wenn Wasserstoff zur Energieerzeugung genutzt wird, entsteht kein klimaschädliches CO2, sondern nur Wasser. Und der Wasserstoff selbst kann beispielsweise über Windräder erzeugt werden. Damit Brandenburg eins der führenden Bundesländer für diese sich gerade erst entwickelnde Branche wird, hat der Potsdamer Landtag in dieser Woche erste Weichen gestellt. Oliver Schosch berichtet.
Bei SPD, CDU, Grünen und Linken im Landtag herrschte weitgehend Einigkeit. Brandenburg soll Wasserstoffland werden. SPD-Wirtschaftsexperte Helmut Bartel formulierte die Ziele des von ihm mitentworfenen Antrags so:
Wasserstofftechnologie als Kernelement der Energiewende etablieren, die zukünftige Brandenburger Versorgung mit CO2-freiem Wasserstoff sicher gestalten. Brandenburger Unternehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Die CDU-Wirtschaftspolitikerin Saskia Ludwig zitierte den französischen Schriftsteller Jules Verne.
Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Als das Jules Verne 1870 geschrieben hat, hat er bestimmt nicht an die Lausitz gedacht. aber inhaltlich hatte er damals schon recht.
Doch allein mit grünem Wasserstoff, rein aus erneuerbaren Energien, werde es nicht gehen, so Saskia Ludwig, zumindest nicht am Anfang.
Für einen gelungenen Markteintritt wird es notwendig sein, dass dieser Technologie offen gestaltet wird und gerade im Aufbau der Strukturen auch Arten der Wasserstoffherstellung nicht ausschließt, die nicht von vornherein hehre Klimadogmen erfüllen. Brandenburg muss die Bedingungen schaffen, dass ein Unternehmen wie ArcelorMittal erfolgreich beim Clean Steel Programm der EU teilnehmen kann. Ganz ähnlich sieht es im Verkehrsbereich beim Antrieb durch Brennstoffzellen oder Power-to-Liquid-Verfahren aus. Rolls-Royce und MTU sind bereits im Land und sind Innovatoren auf diesem Gebiet.
Doch die CDU steht auch zu dem Ziel, langfristig eine grüne Wasserstoffwirtschaft in Brandenburg aufzubauen. Daran haben die Freien Wähler Zweifel. So viele Windräder gibt es in Brandenburg nicht, sagt der Wirtschaftsexperte der Freien Wähler Philipp Zeschmann.
Es reicht bei weitem nicht, um eine Wasserstoffwirtschaft hier aufzubauen, wie das hier skizziert wurde, womit auch der Pkw-Verkehr dann mit Brennstoffzellen in Masse versorgt werden soll. Es reicht bei weitem nicht, um die Nachfrage zum Beispiel der Stahlindustrie und der chemischen Industrie auszustatten. Und deswegen ist das Augenwischerei.
Auch die AfD-Fraktion kritisierte, dass ein Großteil des Wasserstoffs aus dem Ausland geliefert werden müsse. Dennoch wurde dem Antrag mit breiter Mehrheit zugestimmt. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD will ab dem kommenden Jahr eine Wasserstoffstrategie für Brandenburg erarbeiten. Auch in Abstimmung mit Sachsen und Sachsen-Anhalt. Gemeinsam sei man die treibende Kraft in Deutschland und müsse das auch bleiben, so Steinbach.
Das ist genau die Aufgabe von uns Bundesländern. Sonst bleibt alles Makulatur und wir bleiben wieder 10 Jahre hinter der Technologie im asiatischen Raum zurück.
Zum Schluss gucken wir noch einmal nach Berlin. Noch immer hört sich die Geschichte kaum vorstellbar an. Behörden gaben ganz bewusst Kinder an pädophile und vorbestrafte Pflegeväter. Genau das ist passiert in Berlin seit den 60er Jahren und mindestens bis 2003. Im Zentrum des Skandals steht der Sozialpädagoge Helmut Kentler. Der kann allerdings nicht mehr gefragt werden zu den Fällen. Er ist 2008 gestorben. Kentler nannte diese unfassbare Praxis ein Experiment. Berlins Bildungssenatorin Scheres hatte ein Forschungsteam der Universität Hildesheim damit beauftragt, die Hintergründe aufzuklären. Wie es so lange auch von Behörden zugelassen werden konnte, dass Kinder von Pädophilen betreut wurden. In dieser Woche nun legten die Wissenschaftler ihren Bericht vor und in dem steht nichts Gutes. Jan Menzel berichtet.
Was die Wissenschaftler in ihrer Studie zusammengetragen haben, lässt düstere Vermutungen wahr werden. Es war nicht ein Einzelner, der seinerzeit renommierte Sozialpädagoge Helmut Kentler, der Minderjährige dem Missbrauch durch pädophile Pflegeväter aussetzte. Es sei ein ganzes System gewesen, das diese Verbrechen möglich machte, so einer der Studienautoren, der Hildesheimer Professor Wolfgang Schröer.
Insgesamt gehen wir davon aus, dass es ein Netzwerk von Akteuren gab, durch das pädophile Positionen geduldet, gestärkt, legitimiert wurden und pädophile Übergriffe in Wohngemeinschaften und Pflegekonstellationen nicht nur geduldet, sondern arrangiert und gerechtfertigt wurden.
Die Wissenschaftler beleuchten eine regelrechte Szene. Bezüge gibt es zur Freien Universität und anderen Einrichtungen wie dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und der Odenwaldschule, die als Folge des dortigen Missbrauchsskandals schließen musste. Die Aufarbeitung in Berlin war durch 2 Betroffene ausgelöst worden. Sie waren als 6-Jährige zu einem vorbestraften pädophilen Pflegevater gekommen, wie 7 weitere Kinder über einen Zeitraum von 30 Jahren. Jugendämter schauten bei dieser Praxis, die Helmut Kentler, der seinerzeit eine Schlüsselposition im Berliner Bildungs- und Jugendhilfeapparat innehatte, beförderte, nicht nur zu. Die Ämter machten teilweise mit, bilanziert Studienautorin Julia Schröder.
Aus Sicht der Aufarbeitung handelt es sich, werden die Betroffenenberichte, die Zeitzeugeninterviews und die Aktenanalyse zusammen berücksichtigt, bei der Einrichtung der Pflegestellen, die uns bekannt sind, um Kindeswohlgefährdung in öffentlicher Verantwortung.
Jugend- und Familiensenatorin Sandra Scheres, SPD, nimmt das Behördenversagen zum Anlass, sich direkt an die Opfer zu wenden.
Als Senatorin, die heute hier dieses Haus leitet, möchte ich hier auch den Betroffenen gegenüber um Verzeihung bitten.
Berlin, so Scheres, werde für das Unrecht, das mit Wissen und durch Zutun der Behörden begangen wurde, Verantwortung übernehmen. Eine Zusage, die sich Opfer schon früher in dieser Deutlichkeit gewünscht hätten. Viele der Täter von einst, darunter auch Kentler, sind verstorben. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt. Der Senat, kündigt Scheres an, will aber auf die Betroffenen zugehen und sie außergerichtlich für das erlittene Leid entschädigen. Wie hoch die Summe sein wird, ließ sie offen. Die Untersuchungen, auch was bundesweite Netzwerke betrifft, müssten weitergehen, forderten die Senatoren und die Wissenschaftler. Letztere wollen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen, wie viele Opfer es in diesem Missbrauchsskandal gab.
Und das war Landespolitik mit den wichtigsten politischen Themen aus der Region in dieser Woche. Ich bin Ute Schumacher. Ich danke sehr fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.